wenn ich Inhaber eines Unternehmens bin, meine eigene Pensionsverpflichtung mitzuverkaufen. Das würde ich niemals empfehlen. Viele versuchen das in der Hoffnung, dass der Käufer sich auf irgendeinen Kaufpreisabzug einlässt. Aber man vergisst dabei, dass ja auch die Vermögenswerte dann in dem Unternehmen verbleiben, was man abgibt. Und dann könnte alleine Folgendes passieren: Man verkauft das Unternehmen, freut sich, dass man einen gefunden hat, der einem das alles mit abkauft, hat sich vielleicht auf irgendeinen Abzugspreis auch geeinigt, der in der Regel viel zu hoch ausfällt. Und dann tritt ein Todesfall ein, wo dann der versorgungsberechtigte ehemalige Inhaber vielleicht mit seiner Hinterbliebenen gemeinsam eine.
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen heute, Sascha Richter, Spezialist für Pensionsverpflichtungen. Sascha, stell dich kurz vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung heute. Mein erster Podcast, dann fange ich mit der Vorstellung an. Ich bin Geschäftsführer der Richter Pension Consulting GmbH und beschäftige mich ausschließlich mit dem Thema Pensionsverpflichtungen. Und das in Unternehmen jeglicher Größe, angefangen vom Gesellschafter, Geschäftsführer bis hin auch zu großen Konzernen mit zweistelligen Millionenbeträgen an Pensionsverpflichtungen.
Ich sitze in Bad Marienberg im schönen Westerwald, seid aber deutschlandweit unterwegs.
Genau, ganz genau. Ich habe eine Beratungsgesellschaft in Bad Marienberg gegründet, weil wir halt im Westerwald wohnen. In den vergangenen Tätigkeiten, die ich hatte, bin ich immer viel gereist, ob nach Frankfurt, nach Köln, Bonn etc. und habe jetzt eine Gesellschaft in Wohnortnähe im schönen Westerwald.
Ja, prima. Dann steigen wir gleich ein ins Thema Pensionszusagen, Pensionsverpflichtungen. Welche Arten gibt es denn da?
Ja, das gibt vom Prinzip her zwei große verschiedene Arten von Pensionsverpflichtungen. Die im Mittelstand oder in mittelständischen kleinen Unternehmen gängig sind, das sind eigentlich Rentenzusagen, wo also der Versorgungsberechtigte, ob das jetzt der Inhaber ist oder die Mitarbeiter, eine Rentenzahlung, eine lebenslange Rentenzahlung zugesagt bekommen. Und das ist dann auch direkt schon das große Problem, denn wenn du dir überlegst, du müsstest für dich selbst eine lebenslange Rente finanzieren, kannst du die Frage stellen, wie viel Geld brauchst du denn dazu? Und das sieht nun mal auch bei der Rückstellungsbildung auf der Passivseite das Finanzamt anders. Die rechnen nach anderen Rechnungsgrundlagen als in der Handelsbilanz. Und das tatsächlich benötigte Kapital auf der Aktivseite, ja, das kann dann entweder zu dem einen oder zu dem anderen passen oder ein völlig losgelöster Betrag davon sein. Das sind also die Rentenzusagen. Das andere sind Kapitalzusagen. Die findet man eher in Großkonzernen. Und die bereiten ein geringeres Problem, denn wenn du ein festes Kapital zugesagt bekommst zu irgendeinem Termin, dann weißt du, das ist die Verpflichtung zu dem Zeitpunkt und die endet dann und da werden die Rückstellungen auf der Passivseite in die Richtung sich entwickeln und auf der Aktivseite wird genau dieses Kapital benötigt, also Rentenzusagen und Kapitalzusagen.
Auf der Aktivseite wird dieses Kapital benötigt. Das kann ich ja zum Beispiel in Barmitteln auf die Aktivseite stellen. Viele Unternehmen haben eigentlich auf die Aktivseite überhaupt nichts hingestellt. Das heißt, sie haben dann wirklich nachher ein Problem. Kann man sagen, dass die meisten Pensionszusagen die Bilanz belasten oder gibt es halt Mittel, die Aktivseite so zu gestalten, dass das dann nachher nicht bilanzbelastend ist?
Also die meisten Pensionen belasten die Bilanzen, erstmal durch die unterschiedliche Bewertung. Und in der Vergangenheit war es halt so, dass häufig im Mittelstand Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen wurden als Sparprodukt und diese Versicherungsverträge meistens mit einer Kapitalzahlung endeten. Das heißt, man hat eine Rentenzahlung zugesagt, bekommt aber auf der Aktivseite eine Kapitalzahlung, die dann zum Rentenbeginn in irgendeiner Weise angelegt werden muss, um die Rentenzahlung zu finanzieren. Und dann kommt es meistens zu einem Gap, dass man entweder zu wenig Geld hat für die zugesagte Leistung oder das Geld irgendwann zu Ende ist und der Versorgungsberechtigte vielleicht noch nicht tot ist und einfach länger lebt, als Geld auf dem Konto ist. Und das bringt dann die Unternehmen in Schwierigkeiten.
Das war natürlich schon dann immer ein Risiko, wenn man so eine Zusage gegeben hat. Welche Vorteile hat man sich erhofft damals, als sie geschlossen wurden?
Also als die Zusagen damals erteilt wurden, war das noch nicht mal so ein Riesenproblem, weil zum damaligen Zeitpunkt bei Erteilung der Zusage erstmal grundsätzlich Rückstellungen in der Steuerbilanz gebildet werden dürfen. Eine schöne Erstrückstellung darf man bilden und das hat dann auch meistens das Unternehmen gut nutzen können und die Rahmenkriterien für die Steuerbilanz, die waren damals auch gar nicht so weit weg von der Realität. Es gab nicht die Verpflichtung, in der Handelsbilanz abweichende Rückstellungen zu bilden. Und der Kapitalmarkt, muss man auch sagen, der war damals noch ein völlig anderer. Also ich habe Anfang der 90er, ja gut, jetzt weiß der eine oder andere auch schon, wie alt ich bin. Ich habe Anfang der 90er eine Bankausbildung gemacht. Da gab es für Bundesschatzbriefe zu dem Zeitpunkt teilweise noch 10% Zinsen. Also da war es überhaupt kein Problem, 6% mit irgendeinem Anlageprodukt, mit einer Versicherung oder mit sonst was zu erwirtschaften. Und das ist ja in der Zwischenzeit völlig anders. Die Probleme sind ja erst im Laufe der Zeit gekommen und nicht zum Zeitpunkt, als die meisten Zusagen erteilt wurden.
Ja, zum Thema Alter, also das kenne ich auch noch mit den 6-8%. Aber es gab ja auch keine Verpflichtung, dass ich so eine Rückdeckungsversicherung eingehen muss, oder?
Ganz genau. Damals gab es die Verpflichtung noch nicht. Gibt es übrigens heute auch nicht, außer für die Inhaber. Aber bei Mitarbeitern kann ich nach wie vor eine Pensionszusage immer noch erteilen, ohne das Kapital zu hinterlegen. Das ist dann auch etwas, wo man, gerade wenn man mit ausländischen Investoren spricht, es gibt ja den einen oder anderen, der sich auch für ein deutsches Unternehmen interessiert, was die gar nicht verstehen, dass man Versprechen erteilt, ohne auf der anderen Seite Geld dafür rücklegen zu müssen, weil auch gerade Pensionsverpflichtungen im Ausland einfach anders aussehen. Da wird Geld an die Seite gelegt und das, was da rauskommt, wird den Leuten versprochen. Und hier in Deutschland verspricht man eine Leistung, noch dazu in Form einer lebenslangen Rentenleistung, die gar nicht so richtig kalkulierbar ist, weil keiner weiß, wie alt jemand wird und wie sich über diesen langen Zeitraum Zinssatz entwickelt. Und es gibt nicht die Verpflichtung bei Mitarbeitern, das mit echtem Kapital zu hinterlegen.
Es müssten ja zwei Motivationen hinter solchen Pensionszusagen liegen. Zum einen, man will die Arbeitnehmer später versorgen. Das ist sicherlich eine gute Idee. Und zum anderen, man will Steuern sparen. Ja. Und das Steuern sparen, das hat ja meistens bei Gesellschafter, Geschäftsführern eine Rolle gespielt. Siehst du das auch so?
Absolut, absolut. Ja. Also das war Gang und Gäbe. Das sind heute auch für viele Unternehmen oder Unternehmer sind das immer große Motivlagen. Damals waren es entsprechende Pensionsrückstellungen, die als Steuersparmodell installiert worden sind. Heute gibt es andere Sachen, wo man allein mit dem Begriff Steuerersparnis schon den einen oder anderen lockt. Und bei Pensionen in Form von Rentenzahlungen ist halt erst relativ spät realisiert worden, welche langfristige Verbindlichkeit man damit eingeht. Und dass ein Unternehmen diese Verpflichtung hat, so lange erbringen muss, wie die einzelnen Versorgungsberechtigten leben. Im Mittelstand, wie du gerade sagtest, ist es häufig der Inhaber. Aber darüber hinaus gibt es auch einige Mitarbeiter. Und es gibt viele Unternehmen, die haben irgendwann ihren Geschäftsbetrieb eingestellt, können aber nicht schließen, weil noch Mitarbeiter leben oder auch die Inhaber hier Pensionsverpflichtungen bekommen und vorher darf nicht liquidiert werden. Und einen Käufer finden die nicht, weil halt ein Käufer überlegt, wie viel Geld brauche ich denn realistisch, losgelöst von irgendwelchen Rückstellungen, um diese Verpflichtung hier erfüllen zu können.
Ja, das sind wir jetzt im Prinzip beim Thema. Wenn ein Unternehmen dann verkauft werden soll, dann haben wir ja auch wieder die zwei Unterschiede. Zum einen, ich habe auf der Aktivseite ordentlich vorgesorgt, um die Pensionsverpflichtungen nachher erfüllen zu können. Aber in vielen Fällen ist nicht vorgesorgt worden. Gibt es da Lösungen von eurer Seite, wie man solche Pensionsverpflichtungen, auch vielleicht wenn vorgesorgt worden ist, aus der Bilanz, aus dem Unternehmen rausnehmen kann, sodass ein Käufer beruhigt mit dem Unternehmen nachher später weiterarbeiten kann?
Auf jeden Fall. Also es bietet sich auch grundsätzlich überhaupt nicht an, wenn ich Inhaber eines Unternehmens bin, meine eigene Pensionsverpflichtung mitzuverkaufen. Das würde ich niemals empfehlen. Viele versuchen das in der Hoffnung, dass der Käufer sich auf irgendeinen Kaufpreisabzug einlässt. Aber man vergisst dabei, dass ja auch die Vermögenswerte dann in dem Unternehmen verbleiben, was man abgibt. Und dann könnte alleine Folgendes passieren: Man verkauft das Unternehmen, freut sich, dass man einen gefunden hat, der einem das alles mit abkauft, hat sich vielleicht auf irgendeinen Abzugspreis auch geeinigt, der in der Regel viel zu hoch ausfällt. Und dann tritt ein Todesfall ein, wo dann der versorgungsberechtigte ehemalige Inhaber vielleicht mit seiner Hinterbliebenen gemeinsam eine Woche später mit dem Auto gegen einen Baum fährt. Das heißt, in dem Unternehmen, was gekauft hat, wird dann diese Verpflichtung einfach aufgelöst und das komplette Kapital steht dem Unternehmen zur Verfügung. Da muss man zwar ein bisschen Steuern zahlen, aber das ist halt etwas, was nicht gewünscht ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn man sein Unternehmen verkauft, vorher seine Pension aus dem Unternehmen rausbekommt. Und das ist häufig unser Arbeitsauftrag. Wir werden also zu circa 2/3, 3/4 in aller Fälle mandatiert im Zusammenhang mit Unternehmensverkäufen. Und der Arbeitsauftrag, der lautet meistens: Herr Richter, können Sie irgendwie die Pensionen aus dem Unternehmen rausbringen? Und dazu gibt es vom Prinzip her zwei Varianten. Das eine, man bringt das Kapital in die private Sphäre. Das heißt, wenn du jetzt eine Pensionsverpflichtung hättest, dann ist die spannende Frage: Möchtest du denn unbedingt eine lebenslange Zahlung haben oder würdest du vielleicht auch lieber eine Kapitalzahlung nehmen? Die gleiche Frage kann man auch Mitarbeitern stellen und in ganz, ganz vielen Fällen ist es den Versorgungsberechtigten, ob Inhabern oder Mitarbeitern, lieber, wenn die sich einmalig eine Kapitalzahlung auszahlen oder auszahlen lassen. Und damit ist die Verpflichtung dann erledigt. Und dann guckt man, in vielen Pensionszusagen finden sich entsprechende Regelungen dazu, ob man das darf, in welchem Rahmen das zulässig ist, etc. Und findet eine Abfindungsmöglichkeit. Und dann hat man das ganze Kapital im privaten Bereich. Das Unternehmen ist dann von der Pensionsverpflichtung befreit. Das ist die eine Variante. Wenn das nicht funktioniert, dann würde ich immer diese Pensionsverpflichtung auf ein anderes Unternehmen übertragen, eine sogenannte Rentnergesellschaft möglicherweise, die dann, wenn ich der Inhaber bin, auch in meiner privaten Sphäre sich bewegt, dadurch, dass ich Gesellschafter bin. Dann überträgt man die Verpflichtung und das entsprechende Kapital dorthin. Und wenn dann der Todesfall eintreten sollte ab Rentenbeginn, dann erfolgt auch die Auflösung der Rückstellung und die Rückzahlung des Kapitals erfolgt dann in meine eigene Gesellschaft und dann kann ich auf der Ebene der Gesellschafteranteile Gewinne ausschütten und kann hier auch entsprechend für Rückflüsse in eine private Sphäre sorgen und muss auch nicht mit dem Käufer über irgendwelche Preisabschläge diskutieren, die vielleicht völlig zu hoch gegriffen sind. Und habe das Thema aus der Bilanz raus, für beide Seiten positiv. Ich spare mir den hohen Kaufpreisabzug und habe gleichzeitig im Todesfall das Kapital im Privatumfeld.
Genau, und meine Erben, die profitieren letztendlich dann davon.
Ganz genau, ganz genau.
Wir hatten da mal ein Thema, da ging es auch um zwei geschäftsführende Gesellschafter. Beide haben Pensionszusagen vom Unternehmen bekommen, mehrere. Die eine ging über eine Kapitalabfindung, die andere auf Rentenbasis und die dritte, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Aber das war halt im Prinzip dann so ein Thema für Variante 2, in der dann nach den Regelungen des Vertrags entsprechend ausgeschüttet werden kann. Ne?
Genau.
Ansonsten hätte das Finanzamt sich möglicherweise gefreut, weil vielleicht eine verdeckte Gewinnausschüttung
zustande gekommen wäre. Deshalb, wir haben für diejenigen, die sich unsere Homepage mal angeguckt haben, auch als Logo einen dreidimensionalen Würfel mit unseren Initialen drin. Und dieser dreidimensionale Würfel, Der soll einen Zauberwürfel symbolisieren. Wer sich die Homepage anguckt, der findet den. Den gibt es auch in physischer Art und Weise. Die Pensionszusage hat mehrere Seiten. Eine ganz wichtige ist die steuerliche Seite mit der Bilanz etc. Die rechtliche Seite ist eine andere. Das ist ein arbeitsrechtlicher Vertrag, die Pensionszusage, fällt aber unter gesellschaftsrechtliche Regelungen. Dann kommt noch Insolvenzrecht dazu, Pfandrecht etc. Viele Rechtsgebiete, die hier betroffen sind. Ich habe einen Käufer auf der einen Seite, einen Verkäufer auf der anderen Seite, möglicherweise einen Geschäftsführer, der die Zahlen im Blick hat, einen Leistungsempfänger. Dann gibt es immer noch dieses Versicherungsgutachten, was kein Mensch versteht, außer dem Mathematiker, ja. Wo wir immer quasi Dolmetscher sind. Und dann gibt es eine Seite mit irgendwelchen Produkten, die man hier noch nehmen kann. Rückdeckungsversicherungen, Wertpapierdepots, Pensionsfonds, Unterstützungskassen etc. Und jede Seite hat eine gewisse Komplexität, wie ein Zauberwürfel auch. Und ich habe mich früher als Jugendlicher gefreut, wenn ich eine Seite hinbekommen habe. Und so ist es auch, wenn heute jemand gefragt wird, der Steuerberater, der Versicherungsvermittler, wer auch immer, was es für Pensionen denn für Lösungsvorschläge gibt, dann dreht er seine Seite des Würfels und wir als Berater, wir haben halt alle Seiten im Blick und koordinieren auch im Hintergrund die entsprechenden Ansprechpartner oder Spezialisten, die wir dann hinzuziehen, um alle Seiten entsprechend zu berücksichtigen und für alle Seiten auch die beste Lösung zu finden.
Ah, dann ist es doch komplizierter, als ich es vorhin angehört hat. Ja, Variante 1 Ausschüttung, Variante 2 einfach mal eine GmbH reinbringen. Da gibt es wahrscheinlich schon Gestaltungsmöglichkeiten, die ihr auf dem Radar habt, um vielleicht steuerlich oder auch, was Verzinsung anbetrifft, bessere Konditionen für eure Mandanten zu erwirtschaften.
Absolut, also da steckt eine gewisse Komplexität dahinter, aber wir haben auf der Homepage auch das eine oder andere Erklärvideo dazu. Uns ist halt wichtig, dass diese Komplexität, die im Thema drinsteckt, nicht zwangsläufig auch als solche wahrgenommen wird, weil die Firmeninhaber, die beschäftigen sich mit anderen Themen als mit Pensionen, die wollen weder Spezialisten in dem Thema werden, sondern die möchten ihr Unternehmen verkaufen. Und unsere Aufgabe sehe ich darin, diese Komplexität verständlich rüberzubringen, das nicht unnötig aufzupusten, sondern im Gegenteil eher mal die Luft aus dem Ballon rauszulassen und ganz, ganz wichtig, das Thema für alle verständlich zu machen, um die beste Lösung auch zu finden. Das ist auch direkt ein Punkt, wo wir uns abgrenzen von anderen Beratern im Mittelstand, die hauptsächlich eher aus dem Bereich der Produktvermittlung kommen. Oder aus dem Bereich der Versicherungsmathematik. Wir haben weder das eine noch das andere Interesse, also weder das Interesse, ein Produkt zu vermitteln, noch lebenslang irgendwelche Gutachten zu erstellen. Man braucht aber Fachknow-how in beiden Bereichen, um die optimale Lösung zu finden. Und dabei helfen wir auch durch ein Netzwerk an Kooperationspartnern im Hintergrund. Denn wir sind zwar vorne raus jetzt nicht die größte Gesellschaft, haben aber insgesamt ein sehr, sehr großes Netzwerk, was sich über die letzten 25 Jahre aufgebaut hat. Denn so lange mache ich schon nichts anderes, als ausschließlich Pensionen zu beraten. Und da sind Dienstleister aus allen Bereichen dabei, ob das Juristen, Mathematiker, steuerliche Berater oder Produktanbieter sind.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Du hast damit die Möglichkeit, aus deinem Netzwerk genau die passende Person für die Klienten zu suchen. Und das bringt schon Vorteile als vielleicht andere Kanzleien, Büros, die sagen, ja, wir können das und können das letztendlich vielleicht doch nicht in der Komplexität, wie es der Spezialist letztendlich kann. Würdest du denn ein Unternehmen mit einer Pensionsverpflichtung, die in einem Unternehmen drin ist, für Fremde übernehmen?
Absolut. Also ich würde jedes Unternehmen mit Pensionsverpflichtungen kaufen.
Sagt der Fachmann.
Ich weiß, jeder, der den Podcast hört, der denkt jetzt möglicherweise, um Gottes Willen, was ist das denn? Alle M&A-Berater, die schlagen möglicherweise die Hände über dem Kopf zusammen, weil das ein absoluter Dealkiller darstellt. Viele Unternehmen sind nicht verkäuflich wegen der Pensionen. Aber der Punkt ist, wenn man mal genauer nachfragt, warum eigentlich nicht, dann stellt sich raus, weil alle das irgendwie so sagen. Wenn man sich das Thema aber mal etwas genauer anguckt, und stellt fest, die einen Zusagen lassen sich vielleicht mit einer Kapitalzahlung beenden, die anderen lassen sich vielleicht durch irgendwas anderes lösen. Das ist ja unser Thema. Dann habe ich noch keine Pensionszusage gesehen, zu der ich nicht irgendeine Lösung hätte. Und dabei kann man erhebliche Gewinne auch machen, denn es ist absolut vorteilhaft, möglicherweise durch eine Kapitalzahlung eine Pensionszusage entsprechend zu beenden. Und das hat auch Riesenvorteile für ein Unternehmen. Wir beraten ja auch auf der Käuferseite und beispielsweise auch in meinem LinkedIn-Account findet sich ein aktueller Fall, wo wir bei einem MBO aus dem Henkel-Konzern beraten haben. Und da war genau der Punkt, dass es den einen oder anderen im Vorfeld gegeben hat, der einfach gesagt hat, nee, mit diesen komplexen Versorgungszusagen, das wollen wir nicht. Und wir haben den Käufer beraten und haben aber gesagt, die Pensionen, die sind handelbar, die haben natürlich eine hohe Komplexität, aber nichtsdestotrotz haben wir auch Lösungen, um das anschließend passend für einen mittelständischen Betrieb handelbar zu machen und haben im ersten Schritt geholfen, einen vernünftigen Preisabzug zu argumentieren, der die echte Verwaltung und den echten Aufwand widerspiegelt, um dann im zweiten Step die Pensionsverpflichtung zu ändern. Und der Mandant ist absolut glücklich mit dem Thema und hat jetzt auch diese Komplexität raus und kann das jetzt auch prima handeln.
Gibt es so eine Größenordnung jetzt, was die Pensionsverpflichtungshöhe anbetrifft, ab der es sinnvoll ist, euch einzuschalten?
Nee, nicht wirklich. Also für kleinere Unternehmen ist das Problem relativ gesehen genauso groß. Also wenn ich jetzt eine Ein-Mann-GmbH habe und die werde ich nicht los, nur wegen einer Einzelzusage, dann muss ich eine Lösung finden, genauso wie in einem etwas größeren Unternehmen. Und von daher, wir haben keine festgelegte Größe, dass wir sagen, ein Kunde, den wir hier, Mandant, der muss eine Mindestgröße mitbringen. Wir schauen uns natürlich den Einzelfall an und gucken, wie wir helfen können. Und je nachdem ist ja auch teilweise der Aufwand entsprechend kleiner, als wenn ich da vielleicht ein großes Versorgungswerk habe.
Ihr eliminiert im Prinzip die Passivseite, nimmt die Rückstellungen dann raus aus der Gesellschaft und die Aktivseite, die hat ja manchmal schon Produkte. Da beratet ihr entsprechend auch, dass man sagt, okay, dieses Produkt sollte man vielleicht austauschen oder das können wir übernehmen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wobei wir uns an der Stelle zurückhalten, weil das die wirkliche qualitative Beurteilung von Rückdeckungsprodukten. Wenn es Versicherungen sind, dann ist das Sache eines Maklers. Dafür braucht man eine entsprechende Zulassung nach 34c und d etc. Oder wenn es ein Anlageprodukt ist, dann nach f. Und wir sind weder Versicherungs- noch Anlageberater. Aber so ganz rudimentär kann man schon das eine oder andere sagen. Nicht zur Qualität der Gesellschaft, sondern eher, ob das Produkt zur zugesagten Leistung passt. Mhm. Denn wenn ich beispielsweise, um mal ein einfaches Beispiel zu nennen, eine Pensionszusage habe und in der Pensionszusage ist eine Altersrente zugesagt, derjenige ist nicht verheiratet, dann fehlt mir die Fantasie, wozu ich eine Todesfallleistung absichern muss, die ich nie benötige, weil ich einfach keinen Hinterbliebenen habe zum Absichern. Und da guckt man eher auf die Eignung des Produktes zu der zugesagten Leistung und nicht auf die Qualität, die jetzt dieses Produkt im Vergleich vielleicht zu anderen Produktgebern aufweist.
Aber da habt ihr auch wieder jemanden im Netzwerk, genau, den er dann zu Rate zieht
entsprechend. Ganz genau.
Wenn ich so richtig verstanden habe, macht es nicht immer Sinn, alle Pensionsverpflichtungen aufzulösen.
Nee, also manchmal ist so eine Pensionsverpflichtung jetzt auch gar nicht so schlimm. Stell dir vor, du hast einen Bestand an Mitarbeitern und der setzt sich zusammen aus jungen Mitarbeitern, die noch vor Rentenbeginn sind, welchen, die ausgeschieden sind oder schon welchen, die sich im Rentenalter befinden. Und da sind teilweise, wenn wir uns die Gutachten anschauen, auch Mitarbeiter dabei. Den Ältesten, den wir hatten, der war schon über 100. Also da haben wir schon einige über 100-Jährige gehabt. Und bei einem über 100-Jährigen muss man sich die Frage stellen, möchte ich da jetzt eine Abfindungszahlung leisten, die wirtschaftlich gesehen an der tatsächlich zu erwartenden Lebenserwartung relativ hoch sich möglicherweise noch bemisst. Und da ist es nicht wirklich ein ganz großes Risiko. Und das kommt dann immer halt auf den Einzelfall drauf an. Das lässt sich so pauschal nicht sagen, ob unbedingt alle Pensionen raus müssen oder nicht. Also häufig kommen wir auch zum Ergebnis, dass man für einen Teilbestand bestimmte Lösungen findet, die den allergrößten Effekt haben, aber nicht für den Gesamtbestand, weil bestimmte Personengruppen oder Zusagenhöhen nicht wirklich ein Problem bereiten, wenn man sich genau anguckt.
Ja, ja. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich unterschiedlich komplexe Thematiken in dem Bereich. Wie lange dauert denn so eine Herausnahme von Pensionsverpflichtungen oder dem Prozess, in den ihr einsteigt in der Regel?
Da würde ich jetzt mal anfangen. Es kommt drauf an.
Ja, das war mir klar.
Also wir haben teilweise Anforderungen, wo ein Unternehmensverkauf ansteht, wo wir eingeschaltet werden, wenige Wochen vor Unterschriftstermin. Und wenn es dann der Gesellschafter Geschäftsführer ist, die Unterlagen alle vollständig vorliegen etc., dann kann das in einer sehr kurzen Zeit sein. Wenn wir mit einem Versorgungswerk zu tun haben, was sich über mehrere Tochtergesellschaften eines Unternehmens erstreckt, wo Betriebsräte mit dabei sind etc., externe Berater vielleicht auch noch der Betriebsräte und die Gesellschafter ebenfalls noch Entscheidungen treffen müssen, die Geschäftsführung vorbereitet, dann kann das natürlich alles ein bisschen länger dauern und auch die Umsetzung, wenn wir dann mit Mitarbeitern einzeln sprechen und das sind dann vielleicht 100, 200 Leute, weil bestimmte Dinge halt zustimmungspflichtig sind, dann ist das natürlich etwas, wo man nicht einfach sagen kann, so ein Projekt dauert X oder Y, sondern es kommt tatsächlich auf die Komplexität, die Anzahl der Mitarbeiter, den Umfang drauf an und um wen es geht. Denn mit dem Inhaber, also ein Gesellschafter, Geschäftsführer einer GmbH, hat man gleich beide Personen am Tisch sitzen oder drei Personen. Man hat den Verkäufer, man hat den Geschäftsführer, den Gesellschafter und den Versorgungsberechtigten in einer Person. Das heißt, der trifft eine Entscheidung und man ist schnell durch. Aber wenn das dann unterschiedliche Personengruppen sind, dann zieht sich das, kann sich das ziehen und vielleicht auch über mehrere Monate erstrecken.
Bietet ihr dann so einen Projektpreis an? Unsere Hörer, die interessieren sich sicherlich auch für die Kosten, die hier entstehen. Oder macht ihr das per Tagessatz? Wie läuft das?
Das ist bei uns so, dass wir zum einen gucken, wie hoch ist unser Aufwand und wie hoch sind unsere externen Kosten, weil die Mandanten von uns alles aus einer Hand bekommen. Das heißt, wir liefern alle arbeitsrechtlichen Unterlagen, die versicherungsmathematischen Berechnungen etc., koordinieren das und beauftragen damit im Hintergrund natürlich auch Kooperationspartner, die uns das in Rechnung stellen. Das heißt, wir gucken zum einen, wie hoch sind die externen Kosten, die wir haben und unser Aufwand. Und dann haben wir quasi immer eine Pauschalkomponente. Zum Zweiten haben wir auch immer eine Nutzenkomponente. Das heißt, je nachdem, welchen Nutzen wir stiften, in ganz vielen Fällen, formuliere ich jetzt mal ganz einfach, ist das Ziel, die Pensionsrückstellungen zu senken in der Handelsbilanz. Und das Maß, um das wir die Pensionen senken, kann dann zum Beispiel in einem Fall eine Vergütungskomponente sein für die erfolgsorientierte Komponente oder eine Unternehmenswertsteigerung oder ein Kaufpreisabzug, wenn wir auf der Käuferseite beraten. Das kommt immer ganz drauf an, was der Nutzen des Mandanten ist. Aber wir haben halt auch hier immer als Ziel, einen Nutzen zu stiften und diesen Nutzen, den der Mandant dann hat, quasi auch zum Teil für die Bemessung unseres Honorars zu machen, damit der Mandant auch weiß, wir verfolgen beide haargenau das gleiche Ziel und wir ziehen am gleichen Strang in die gleiche Richtung, in der gleichen Intensität.
Das hört sich fair an, ist so ein bisschen Risikoteilung auch
genau.
Letztendlich drin. Und jetzt von eurer Seite, könnt ihr sagen, das, was ihr jetzt macht, ist zu 100% rechtssicher?
Rechtssicher zu 100% nicht. Aber nicht, weil wir da irgendwas falsch machen, sondern weil immer das Finanzamt noch mit irgendwas um die Ecke kommen könnte. Du kannst heute noch nicht mal wissen, ob, wenn wir zusammen essen gehen zu zweit, ob dieser Beleg zu 100% auch nachher absetzbar ist, weil irgendein Finanzbeamter möglicherweise auf die Idee kommt, einen Eigenanteil abzuziehen oder, obwohl Dinge klar geregelt sind. Es gibt von Bundesland zu bestimmten Themen noch unterschiedliche Meinungen. Das muss man immer mit berücksichtigen und bestimmte Dinge sind noch nicht bundeseinheitlich geregelt. Das Thema ist auch auf Seiten des Finanzamtes teilweise noch ein Buch mit 7 Siegeln, wo das eine Finanzamt das so sieht, das andere sieht das so. Und es gibt dann teilweise auch Graubereiche, auf die wir aber hinweisen. Und dann muss ein Mandant immer unter Einbeziehung eines steuerlichen Beraters, der immer mit am Tisch sitzt, überlegen, gehe ich hier ein gewisses Risiko ein oder auch nicht. Manche Sachen sind hier komplett eindeutig. Aber andere sind es leider noch nicht von Seiten der Finanzverwaltung. Da hat man immer ein Restrisiko, dass irgendwann einer um die Ecke kommt und sagt, naja, also da hätte man den Abfindungsbetrag oder den Übertragungswert vielleicht noch irgendwie leicht anders ausrechnen können.
Ja, das kann ich verstehen. Also Risiken sind da, gerade im Bereich Finanzverwaltung, und das habe ich auch schon erlebt, von Finanzamt zu Finanzamt oder von Land zu Land werden Dinge unterschiedlich gesehen. Würdest du heute noch eine Pensionszusage erteilen?
Auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass die Frage zum Schluss kommt und nicht am Anfang. Denn das darf man ja fast keinem einfach so sagen, dass man rät, eine Pensionszusage zu erteilen. Es kommt immer drauf an, und das war ja die Anfangsfrage auch, welche Sorten von Pensionszusagen gibt es? Und im Mittelstand sind halt alles Rentenzusagen. Ich habe mir selber eine Pensionszusage erteilt, aber in Form einer Kapitalzusage. Das heißt, es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn der Inhaber sich über seine GmbH eine Pensionszusage erteilt in Form einer Kapitalzahlung. Und das sieht bei uns in dem Fall so aus: Ich habe in Absprache mit einem Kooperationspartner mir ein geeignetes Anlageprodukt ausgesucht. Hier in meinem Fall ist das ein Fonds, in den ein monatlicher Sparplan gezahlt wird. Das kann in einem anderen Fall, kann das eine Versicherung sein oder was auch immer. Irgendein Produkt, was zu dir oder zu demjenigen passt, mit dem er sich wohlfühlt, was zur Laufzeit passt, zur Risikoneigung passt. Und in meinem Fall ist es halt ein Fonds. Da zahlt die Firma jeden Monat einen Betrag X ein. Und in der Pensionszusage steht sinngemäß drin: Lieber Sascha, du bekommst, wenn du in Rente gehst, die eingezahlten Beiträge verzinst mit einer unterstellten Rendite von 1 oder 2%. Ich müsste ehrlich gesagt nachgucken. Und wenn in dem Fonds am Ende mehr drin ist, bekommst du auch noch das, was da mehr drin ist. Und dann habe ich eine Verpflichtung, die ist klar definiert auf der Passivseite. Und diese Verpflichtung läuft dann hin auf diesen zugesagten Betrag. Die Rückstellungen laufen in der Steuerbilanz auf den gleichen Betrag hinaus wie in der Handelsbilanz. Und auf der Aktivseite bespare ich den Fonds. Der läuft auch auf das Gleiche raus. Und wenn ich dann ausscheide aus dem Unternehmen, dann kehre ich diesen Fonds aus in der Hoffnung, dass der tatsächlich auch eine Rendite von mehr als 1% erwirtschaftet hat. Das sollte man hinkriegen. Oder auch mehr als 2%. Das ist jetzt nicht wirklich für eine gute Anlage ein echter Gamechanger, das zu erzielen. Und dann ist das Unternehmen frei von irgendwelchen Zusagen, weil das ja nicht lebenslang die Bilanz belastet und ich irgendwelche großartigen Abweichungen habe in Steuer- und Handelsbilanz.
Also das Unternehmen spart im Prinzip in der Anwachsungszeit Steuern.
Genau.
Wenn ausgeschüttet wird, musst du aber dann Steuern darauf den Betrag bezahlen.
Das ist leider immer so, egal welche Form ich nehme. In dem Moment, wo ich eine Leistung aus einem Unternehmen bekomme, habe ich einen Zufluss, und entweder habe ich den Zufluss auf der Ebene einer Gehaltszahlung und muss Einkommensteuer zahlen, oder ich habe einen Zufluss auf der Ebene als Gesellschafter und dann ist es kapitalertragssteuerpflichtig. Also irgendwann kommt dann immer hier die Steuerzahlung. In der Firma selbst habe ich einen Vorteil, weil ich bilde Rückstellungen steuerlich in der Ansparphase. Und wenn ich das dann auszahle, dann muss ich die zwar gewinnerhöhend auflösen, habe aber in dem Moment ja die Gehaltszahlung entsprechend als Betriebsausgabe dagegen. Und das ist sehr unspektakulär und ist flexibler als möglicherweise das eine oder andere gängige Produkt in Form von Unterstützungskassen oder sonst was.
Mhm. Ja, Sascha, vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr interessanter Beitrag. Man muss nicht Angst vor Pensionszusagen haben oder Pensionsverpflichtungen, die irgendwo mal in der Bilanz gebildet worden sind. Die Zuhörer wissen, wo sie hinkommen müssen, ob sie auf Käuferseite oder Verkäuferseite mal sind. Und ja, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch an dich, Timo, für die Einladung. Und ja, gerne wieder.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.